Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Ja, einen schönen guten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie heute vom Campus Igel an der Pädagogischen Hochschule Steiermark recht herzlich begrüßen zu einer Sendung, die ein bisschen an das anknüpft, was wir vergangenes Jahr gemacht haben, nämlich zu einer Sendung rund um die Woche der Nachhaltigkeit. Wir haben heute begonnen mit unserer Woche der Nachhaltigkeit und möchten eben mit unserer Verantwortung aus der Sicht der Bildung ein bisschen etwas dazu beitragen, dass wir nachhaltig Verantwortung übernehmen. Das ist auch unser Thema unserer Woche und dazu haben wir heute ganz liebe Gäste im Studio, die ich kurz vorstellen möchte und dann mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte. Ich darf zu meiner Rechten beginnen mit Diplompädagogin Sonja Zawertanik. Sie ist Pädagogin an der Praxis Volksschule bei uns im Haus und hat heute gestartet, nämlich mit dem Umweltzeichentag der Praxis Volksschule. Sonja, wie geht's mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltzeichen? Wie macht man das so, dass es für Kinder auch spannend ist?
Die Kinder lieben Nachhaltigkeit. Sie sind schon richtig gut vorbereitet auf eine Zukunft der Nachhaltigkeit. Das heißt, sie können und wissen schon, wie man den Müll richtig trennt, wie man zum Beispiel gut in die Schule kommt, mit dem Fahrrad, mit dem Roller, vielleicht auch zu Fuß oder mit den Öffis. Und ich denke, da sind sie schon sehr gut vorbereitet und heute haben wir ein großes Fest gefeiert. Danke für die Einladung.
Ja, dann sind wir schon gleich bei der nächsten Expertin in der Runde. Ich darf recht herzlich begrüßen Katharina Meyer. Sie ist Leiterin Mobilität und da haben wir genau das Thema, was die Sonja vorher angesprochen hat. Die Kinder wissen schon, wie sie in die Schule kommen und zwar sehr nachhaltig mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, zu Fuß. Was können wir noch weiter tun als Hochschule?
Das freut mich wahnsinnig zu hören, nämlich dass er schon bei den Kleinsten angekommen ist. Für uns als Holding Graz bzw. Stadt Graz ist natürlich der öffentliche Verkehr das Rückgrat der Mobilität. Und wir sagen halt einfach immer so, die alltäglichen Wege, ja, die sollten im Idealfall zu Fuß mit dem Rad oder halt eben mit dem Office zurückgelegt werden können. Und wie gesagt, wenn die Kleinsten damit schon anfangen, ja, dann steht uns in der Zukunft Großes bevor.
Ja, da sind wir schon bei den Kleinsten, die das mögen, was unsere nächste Expertin ganz besonders gut kann. Unsere nächste Expertin ist Julia Zotter. Herzlich willkommen. Und was kann sie besonders gut? Schokolade machen, wie, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer bestätigen können. Liebe Julia, ihr habt einen weiteren Weg bei euch. In Riegersburg ist es vielleicht nicht so leicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu euch zu kommen. Ihr habt doch jetzt Produkte, die vielleicht auch an Rohstoffen nicht ganz so leicht in Österreich wachsen. Wie geht's ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Schokolade gibt ja viel Energie. Also wir haben sehr viele von unseren Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich mit dem Rad kommen. Bei uns in der Gegend ist zwar nicht viel drumherum, aber dafür finden auch viele Leute aus der Gegend bei uns den Job. Bei Kakao ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil der kommt tatsächlich von anderen Kontinenten. Da sind wir zum Beispiel auch sehr stark dabei, zu schauen, geht das mit dem Segelschiff? Da unterstützen wir zum Beispiel ein Projekt, wo es um emissionsfreien Transport geht. Und Nachhaltigkeit generell im Kakao ist natürlich wichtig, wir alle lieben Schokolade und wir hätten gerne noch Schokolade für eine Zeit lang zum Naschen. Und gerade Kakao wächst in Gegenden, die halt vom Klimawandel besonders stark betroffen sind. Insofern ist es auch in unserem Interesse zu schauen, dass der Kakao möglichst lange, möglichst gut wachsen kann.
Ja, da darf ich überleiten zu unserer nächsten Expertin in der Runde, Julia Lanz aus dem Haus, aus der Pädagogischen Hochschule Steiermark vom Institut für Medienbildung. Was könnt ihr aus der Sicht der Bildung, aus der Sicht der Wissenschaft dazu beitragen, dass vielleicht das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in der Gesellschaft verankert ist? Was macht ihr gerade?
Ich sage einmal danke für die Einladung. Und ich bin in einem EU-Projekt, das heißt Come Think Again. Und da beschäftigen wir uns mit Kompetenzbereichen, die zunehmend immer wichtiger werden. Und einer davon ist eben Green Skills oder Nachhaltigkeitskompetenz. Und da forschen wir eben dazu, was es gerade so gibt. Also es gibt von der EU seit 2022 den Green Comp, wo die Nachhaltigkeitskompetenzen definiert sind. Und wir versuchen daraus Unterrichtsmaterialien und Kursinhalte zu entwickeln. Das Ganze mit dem Train-the-Trainer-Approach, also dass die Lehrpersonen und auch Trainerinnen zum Beispiel in der Berufsbildung diese Kompetenzen selbst erlernen und dann weiterbringen in die Schule oder in die Ausbildung, wo auch immer sie tätig sind. Genau.
Mhm, ein wichtiger Bereich, um eben das Ganze auch in die Breite zu tragen. Und wenn wir schon von der Breite sprechen, ist das ein Thema, das auch für die Stadt Graz natürlich auch ganz ein wichtiger Bereich ist. Ich darf Julia Wohlfahrt bei uns im Studio recht herzlich begrüßen. Sie ist Teil der strategischen Personalentwicklung der Stadt Graz und hat da natürlich die Aufgabe, Nachhaltigkeit auch als Thema zu machen aus der Sicht der Personalentwicklung. Welche Projekte habt ihr so im Laufen?
Ja, danke auch für die Einladung. Das große Thema, das die ganze Stadt natürlich irgendwie betrifft, ist, dass auch Graz das Ziel hat, klimaneutral zu werden. Als Stadtgebiet, aber auch, also jetzt quasi das Haus Graz als Verwaltung. Und da arbeiten wir eben ganz stark auf verschiedenen Ebenen. Das ist zum einen jetzt so bauliche Maßnahmen, Klimawandelanpassung, Grünraum in der Stadt, Wasserflächen in der Stadt. Aber dann geht es natürlich auch darum, was wissen quasi Leute zum Thema Klimawandel und Klimawandelanpassung, was gibt es da für Bedarfe und vor allem, was wissen oder was können die Leute, um was zu dem Thema irgendwie beizutragen. Also wir haben ja quasi diesen Bildungsauftrag und ich sehe dann irgendwie immer so diese zwei Ebenen. Bringt man den Leuten jetzt quasi bei, was ist Klimawandel, was sind die Folgen vom Klimawandel und das hat irgendwie auch alles seine Berechtigung. Oder reden wir mit den Leuten einfach übers Radfahren, übers Kochen, über quasi praktische Dinge, die wir auch können und wissen müssen, damit wir irgendwie handlungsfähig bleiben. Und in dem Spannungsfeld arbeiten wir, genau.
Ja, da darf ich einmal danke für die erste Runde sagen und mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Elke Knoll. Ich bin die Vorsitzende des Nachhaltigkeitsbeirates bei uns an der Hochschule und ich darf ein bisschen für diese Woche der Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Warum sind wir alle per Du? Wir haben uns das im Vorfeld versucht auszureden und wir haben beschlossen, wir sind ja alle an einem Thema so nahe dran. Wir arbeiten zum Teil zusammen über Projekte und darum haben wir gemeint, wir dürfen uns mit Du anreden und ich hoffe, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht allzu sehr persönlich rüberkommt. Ja, wir haben jetzt ganz zum Schluss gehört, es geht auch darum, eine Breitenwirkung jetzt auf die Beine zu stellen, alle mitzunehmen. Mit alle mitzunehmen haben wir immer ein Thema, das ist immer Wirtschaft auf der einen Seite und Verkehr auf der anderen Seite. Das sind immer so diese beiden Themen, wo sofort jeder weiß, warum man etwas nicht machen kann. Ich darf vielleicht die Katharina bitten, aus der Sicht der Holding, aus der Sicht von Verkehr, wie geht es euch damit, wenn man hört, ja eigentlich keiner möchte irgendwie zur Klimakrise beitragen, aber zu Fuß geht jetzt auch niemand?
Ja und nein. Also wir haben ja gerade den Mobilitätsmasterplan ÖV verabschiedet, ja, der uns eben die Zielvorgabe bis 2040 vorgibt. Und im Zuge dieser Erstellung haben wir natürlich auch diverse Erhebungen gemacht. Ja. Und wir wissen jetzt schon, dass 90% der Grazer Bevölkerung innerhalb von 300 Metern eine Öffi-Haltestelle hat. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Und wenn man das dann auch noch in Relation setzt zum Model Split, ja, also Model Split beschreibt, wie der Mensch seine alltäglichen Wege zurücklegt. Und aktuell ist der Mode Split den öffentlichen Verkehr betreffend bei rund 22-23%. Ja. Und für 2040 hat sich halt eben die Stadt Graz das Ziel gesetzt, dass der Umweltverbund, also sprich öffentlicher Verkehr, zu Fuß gehen oder mit dem Radfahren auf insgesamt 80% steigen soll. Damit wir das erreichen, ja, haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Maßnahmen geplant. Und diese Maßnahmen müssen dann halt eben auch noch in Einklang mit dem Bevölkerungswachstum gesetzt werden, ja. Und wir haben halt eben für uns errechnet, dass wir eine ganz hohe Kapazitätssteigerung auf die Beine stellen müssen, damit wir diese ehrgeizigen Ziele erreichen können. Und da komme ich jetzt halt zum Budget. Ja, also ihr habt es ja wahrscheinlich alle in den letzten Tagen bzw. Wochen verfolgt. Wir befinden uns ja ein bisschen im Wahlkampf. Aber das Budgetthema ist natürlich etwas, das uns alle beschäftigt. Und so eine neue Straßenbahn bzw. auch eine neue Straßenbahnlinie, wie wir es jetzt da gerade umgesetzt haben, beziehungsweise dann auch planen, das kostet. Ja. Und wir haben vor 2 Wochen unsere neue Flexity-Straßenbahn präsentiert. Und es reicht aber nicht nur, eine neue Straßenbahn zu präsentieren, ja, sondern was man dann natürlich auch mitbedenken muss, für diese neue Straßenbahnen braucht man halt eben entsprechende Abstellkapazitäten. Ja. Man braucht Werkstätten. Ja. Und wir sind mittlerweile auf einem sehr guten Niveau, dass wir zukünftig auch weiter ausbauen können. Aber ja, wir brauchen Budget dafür. Und ja, was will man dafür ausgeben? Was muss man dafür ausgeben? Und das muss man halt eben in Einklang bringen.
Ist die Bereitschaft, vielleicht mit einem besser ausgebauten Öffi-Netz auch ein bisschen mehr für den einzelnen Tarif zu zahlen? Fragt er vielleicht. Die Julia Lanz, aus der Sicht der Studierenden, vielleicht habt ihr irgendwie so auch in euren Forschungsprojekten ein bisschen einen Eindruck gewonnen, dass man doch vielleicht bereit ist, auch für Nachhaltigkeit was auszugeben?
Monetär kann ich dazu nichts sagen. Aus der Sicht der Studierenden, wenn jetzt aus meiner Perspektive, ich war ja auch mal Studentin,
sprich, gerne.
Ist es, also was ganz interessant ist, was vielleicht zu dem Thema passt, ist ein bisschen das, wir haben das Konzept in unserer Fortbildung, das Thema von den Low and High Hanging Fruits. Das bedeutet ein bisschen, wenn im Nachhaltigkeitskontext, dass zum Beispiel jetzt aufs Thema Mobilität bezogen, also man kann sich eben einen Baum vorstellen, einen Apfelbaum, und die Low Hanging Fruits sind diese, die ich halt leicht erwischen kann. Quasi, wo ich nicht so viel Mühe hineinstecken muss, und die High-Hanging-Fruits sind die, wo ich mich jetzt sehr strecken muss oder vielleicht sogar mein Leben umkrempeln, eine Leiter braucht, damit ich da raufklettern kann, das umzustellen. Und das ist mir jetzt dazu eingefallen, dieses Beispiel Mobilität. Als Studentin, die in einer Stadt wohnt, die Öffis-Anbindung hat, die ein Rad zur Verfügung hat, ist mir das natürlich viel leichter, da nachhaltig mich fortzubewegen, als wie zum Beispiel eine fünfköpfige Familie, die jetzt irgendwo auf dem Berg wohnt, zum Beispiel. Also das ist mir da kurz dazu eingefallen.
Ich darf vielleicht noch was Monetäres einbringen, ja. Also wir haben ja aktuell Stundenkartenpreise von 3,20 Euro. Ich frage jetzt mal kurz in die Runde, glaubt ihr damit, dass wir dadurch all unsere Kosten decken können? Ich schaue ganz kurz in die Runde. Ich nehme die Antwort vorweg, nein.
Niemals,
also der öffentliche Verkehr zählt zur Daseinsvorsorge und wird von der Stadt Graz natürlich sehr stark subventioniert. Und wenn man jetzt wirklich eine Vollkostenrechnung anstreben würde, müsste man über 20 Euro für eine Stunde Öffi-Fahren zahlen.
Die ganz ja. weit oben hängen würden. Also da.
Das ist dann für viele wahrscheinlich nicht mehr so leicht zu erreichen.
Naja, die Stadt Graz hat ja auch eben die Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So wenig sind sie jetzt nicht. Und da, wenn man alle Personen jetzt rechnet, die irgendwo in einer öffentlichen Beschäftigung sind, auch da wäre so wichtig, Bewusstsein zu schaffen. Julia Wohlfahrt von der strategischen Personalplanung in der Stadt Graz. Wie geht's ihr das ein bisschen an? Vielleicht kann man dann auch Kosten minimieren, wenn man draufkommt, Nachhaltigkeit kann mir auch Kosten einsparen? Kann ich das machen?
Ja, also prinzipiell glaube ich, dass diese Angebote, die wir derzeit irgendwie in Österreich haben, jetzt für öffentliche Mobilität, also das Klimaticket ist, was eigentlich wirklich unschlagbar günstig ist. Und es gibt ja dann quasi auch nochmal Zusatzangebote für Schülerinnen, Studierende, die quasi einen Hauptwohnsitz an den Orten haben. Die Stadt Graz subventioniert ja eigentlich nochmal mit 100 Euro. Also es ist schon war quasi ein Meilenstein. Ich erinnere mich davor, meine Mutter ist gependelt, Graz-Feldbach, für ihre Arbeit. Da hat sie nur für diese eine Strecke weit über 1.000 Euro gezahlt. Also das war so ein Sprung irgendwie in der Bezahlbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hat schon irgendwie viele Leute, kommt mir vor, dazu gebracht, umzusteigen. So, und die Frage jetzt mit den Mitarbeitenden, ich glaube, dass es in erster Linie so eine Gewohnheitsfrage ist. Ich glaube gar nicht so, dass das Geld sicher auch manchmal im Vordergrund steht, aber oft ist es einfach eine Gewohnheitsfrage. Und da geht es eben darum, wie bringt man die Leute dazu, quasi aus diesem Alltagswahnsinn, den wir halt irgendwie alle kennen. Man macht seine Dinge, man ist irgendwie eingespielt, dann mal was neu zu machen. Und man weiß so aus der Mobilitätsforschung, es gibt so neuralgische Punkte im Leben. Immer wenn sich was Großes verändert, also sprich, wenn ich umziehe, wenn ich eine Familie gründe, wenn ich einen neuen Job habe, das sind so Momente, wo Veränderungen im Mobilitätsverhalten besonders gut funktionieren. Also wir zum Beispiel als Stadt setzen da jetzt an und sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu anfangen, mit denen sprechen wir ganz proaktiv darüber, wie kommt ihr zur Arbeit. Aber das ist natürlich immer auch, so vorschreiben kann man natürlich nichts. Man kann Dinge fördern, indem man quasi den Mitarbeitenden Klimatickets zur Verfügung stellt. Das machen ja ganz viele Unternehmen so als Benefit. Und
ich finde das einen total tollen Ansatz. Und wir merken es auch bei den Stadtentwicklungsgebieten, die wir aktuell in Reininghaus und Smart City haben, dass wirklich mit dem Umzug in diese Reviere, in diese Gebiete, dass sich das Mobilitätsverhalten wirklich zum Positiven verändert hat. Also ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart, ja, oder dort wohnt, ja. Also dort gibt's ja kaum Oberflächenparkplätze, ja. Es gibt Tiefgaragen, die meines Wissens nach nicht einmal ansatzweise ausgelastet sind. Aber warum funktioniert's dort so gut? Ja, das sind Gebiete, wo jeweils die Straßenbahn durchfährt. Also man hat wirklich eine Straßenbahn direkt vor der Haustüre. Wir ergänzen es auch noch mit Tim, also mit dem Carsharing beziehungsweise Lastenradsharing. Und das ist auf jeden Fall ein positives Beispiel dafür, wie sich Mobilität halt eben oder wie sich das Mobilitätsverhalten ändern kann, wenn man den Wohnort wechselt.
Oder schon von Beginn an, was zur Unterstützung beiträgt, zum Beispiel in der Volksschule.
Ja, also unsere Eltern, die suchen natürlich immer Schulen. Und ein großer Punkt ist natürlich auch dieses Verantwortungsbewusstsein für Klima, für Ökolog heißt es auch. Das ist ein Netzwerk von der Schule oder Umweltzeichen. Das ist ein staatliches Gütesiegel, das man erreichen kann durch ganz viele Arbeiten, die man quasi durch Bewusstseinsbildung einfach erreicht. Und wir sind jetzt schon mehrere Jahre Umweltzeichenschule und da merkt man einfach auch bei den Eltern, die suchen sich unsere Schule auch aus, weil sie das vertreten wollen, weil sie vielleicht auch gerne mit dem Lastenfahrrad in die Schule kommen, ja, weil sie auch gerne zu Fuß umliegend, wir suchen auch Schülerinnen und Schüler, die umliegend quasi wohnen und dann auch zu Fuß in die Schule gehen können. Und ich glaube, das trägt schon auch bei dieses Bewusstsein und das nah an dem Thema zu sein.
Dazu fällt mir ein und auch zu dem, was du vorher gesagt hast, Julia von der Stadt Graz, Entschuldigung, dass Nachhaltigkeit eine Gewohnheit ist. Und ich glaube, wenn Kinder schon von früh auf das so lernen und Gewohnheiten daraus entwickeln und auch das, was du gesagt hast, dann ja, funktioniert das irgendwann besser. Es ist eine Gewohnheit.
Es ist was Neues mehr für die Kinder. Ja. Deshalb, wir haben heute dieses Fest gefeiert und für die Kinder war das jetzt nichts Neues, dass sie mit dem Fahrrad kommen. Für die Kinder war das nichts Neues, dass sie den Müll trennen und für die Kinder war das überhaupt sowieso total wichtig, dass wir jetzt unseren Biomüll, wo wir ein Obstspießchen gemacht haben, dass wir das trennen. Und sie sind total achtsam gegenüber, wenn wir jetzt sagen, okay, gehört ein Holzspießchen wirklich in den Biomüll? Und dann, ich muss mir nochmal neu überlegen, wo ich das wirklich hinschmeiße. Und ich glaube, da kann man klein anfangen und dann wird es irgendwann einmal eine Budgetfrage, oder?
Ich möchte noch ganz kurz vielleicht die Kinder ansprechen und die Julia Zotter damit kurz ansprechen. Wer entscheidet, dass man euch besucht, wenn es um einen Nachmittagsausflug oder um einen ganzen Ausflug in eure Region geht? Das sind da auch schon die Kinder, die ganz bewusst sagen, wir wollen dorthin, weil es beim Zotter viele Angebote gibt, die über die reine Schokolade hinausgehen.
Also wir haben jetzt, was Kinder betrifft, zwei Hauptgruppen, die zu uns kommen. Das eine sind natürlich die Schüler und Schülerinnen, die mit ihren Klassen kommen und das andere sind Familien, die mit ihren Kindern vorbeikommen. Bei den Schülern merken wir schon, es waren vielleicht auch viele schon im Kindergartenalter bei uns oder im Volksschulalter und wenn die dann älter werden, wenn es in der Schule dann um Themen geht wie Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit oder biologischen Anbau, dann werden wir schon sehr oft erwähnt, auch als Praxisbeispiel, wo man natürlich auch gut und gerne naschen kann, ist ein Benefit dabei, wo man aber auch lernen kann und sehen, wie funktioniert das Ganze in der praktischen Anwendung? Wie funktioniert das in einem Unternehmen, das auch ganzheitlich denkt? Also jetzt nicht nur weit weg über die sich Kontinentalgrenzen hinaus, sondern auch lokal. Also wir investieren zum Beispiel sehr stark, und dafür sind wir jetzt sehr dankbar, in nachhaltige Energien. Also mittlerweile sind wir bei 67% der Energie, die wir brauchen, können wir selber produzieren. Und das sind Dinge, die junge Menschen bei uns auch sehen in der praktischen Anwendung, dass es halt auch verwendet wird, dass es cool wird, dass es zu einer normalen, also bei uns sieht man ja, wie kann eine Fabrik ausschauen, mehr oder weniger, dass das dazugehört, dass solche nachhaltigen Gedanken auch eingebaut werden. Und bei Familien sind es auch oft die Kinder, die sich wünschen, dass sie zu uns kommen können, weil sie auch einfach draußen spielen können, weil sie verschiedenste Dinge probieren können. Wir sehen das auch, wir haben viele Gäste, die halt öfter als einmal kommen, und es ist total lustig zu sehen, wie sich die Kinder mit jedem Besuch mehr trauen. Also zum Beispiel jetzt auch, wenn man in Richtung nachhaltige Proteine geht. Beim ersten Mal traut man sich vielleicht nicht in Richtung Insektenschokolade, aber beim zweiten oder dritten Mal ist es dann schon recht cool, wenn man einmal zumindest sowas probiert hat. Und da gibt es halt in der Nachhaltigkeit vor allem so viele vielschichtige Dinge, die man bei sich selber ändern kann. Also bei der eigenen Einstellung, was kann ich essen? Oder auch bei unserem Essbaren Tiergarten, soll ich so viel Fleisch essen oder will ich lieber weniger und dafür bewusst? Oder eben, wie kann eine Fabrik der Zukunft ausschauen?
Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, am Igel-Studio-Ohr sozusagen. Wir dürfen Sie wieder mitnehmen in unsere Runde der Nachhaltigkeit. Wir haben bereits von der strategischen Personalentwicklung gehört. Wir wissen, wie es jungen Forscherinnen und Forschern geht, die sozusagen ein bisschen auch ihr Studentenleben Revue passieren lassen. Wir haben von der Julia Totter gehört, dass sehr wohl Kinder ganz stark die Entscheidung treffen, wo es auch freizeitmäßig hingeht. Ein bisschen mit dem öffentlichen Verkehr hoffentlich. Katharina Meyer von der Holding Graz hat uns schon ein bisschen mitgenommen zum Thema Modal Split. Ganz eine wichtige Möglichkeit, dass ich nicht unbedingt aufs Auto verzichten muss, sondern eben gewisse Strecken jetzt mir vornehme, zu Fuß zurückzulegen oder mit dem Fahrrad. Und ein gutes Beispiel, wie man das als Kind schon machen kann, wie man Eltern mitnehmen kann, war Sonja Zawadanik von unserer Praxisvolksschule bei uns hier im Haus. Und ich möchte jetzt gern die Diskussion ein bisschen in diese Richtung eben Eigenverantwortung hinlenken. Also wir alle kennen unseren inneren Schweinehund. Er sagt jeden Tag 5-mal Hallo, was wir tun oder eben lassen können. Und wir haben ein bisschen gehört, so diese soziale Verantwortung. Und soziale Verantwortung beginne ich wieder bei Eltern oder Kinder, die heute vielleicht ihre Eltern erziehen, wenn sie was in der Schule mitbringen. Habt ihr da Erfahrungen, Sonja, aus der Praxisvolksschule?
Also Kinder sind immer Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für ihre Eltern. Das geht schon von der Mülltrennung her, vom wie komme ich in die Schule. Wenn man natürlich eine Erhebung machen in der Klasse, das eigentlich sehr achtsam ist, aber da denken die Kinder nach, warum komme ich jetzt eigentlich mit dem Auto und 15 andere kommen vielleicht mit dem Fahrrad. Ja, dann denke ich vielleicht selbst darüber nach. Und da gibt es auch schon Ansätze bei uns, oder das war früher zum Beispiel viel mehr, da sind viel mehr mit dem Auto gekommen. Und wir haben das ein bisschen kippen können, ja, und haben gesagt, okay, könnte man Alternative hernehmen. Und da gab es wirklich auch Eltern, die sind zum Beispiel in der Nebenstraße stehen geblieben und haben ihren Kindern dann zugetraut, dass sie den letzten Weg, also sie um die Ecke, selbst tätigen können. Oder dass wir Fahrgemeinschaften bilden oder zum Beispiel auch Gehgemeinschaften. Deshalb, wir sind auch eine Luftibusschule, und die Luftibusschule heißt einfach, wir möchten eine gute Luft in unserer Stadt haben und sorgen dafür, dass wir eben Alternativen finden. Und es wurde auch wissenschaftlich bestätigt zum Beispiel, dass der Schulweg auch Konzentrationsfähigkeit hervorruft. Ja, die können sportlich in die Schule kommen, haben vielleicht schon einen Weg und dabei Erlebnisse, und die Erlebnisse, das kriegst du bei einem Kind nicht weg, wenn du irgendetwas, muss ja nichts Schlechtes sein, ja, eine Blume am Rand siehst oder vielleicht einen Witz erzählst, während du mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin dich auf den Weg in die Schule machst. Und ich glaube, das haben wir in der Zeit von meiner Kindheit bis jetzt ein bisschen verloren.
Bringen wir das wieder hin. Ich darf das Wort an Julia Lanz richten. Sie ist ja vom Institut für Medienbildung und forscht gerade an einem Thema, ja, wie können wir jetzt über die Bildung auch die Studierenden so erreichen, dass sie dann spätere Lehrerinnen und Lehrer das noch stärker in die Schule bringen, in der Gesellschaft verankern.
Also ich kann von einem Beispiel aus unserer Fortbildung erzählen. Da haben wir eine Nachhaltigkeits-Challenge gemacht mit den TeilnehmerInnen, weil eben anknüpfen dann vorhin, dass es oft Gewohnheitsänderungen braucht, um Nachhaltigkeit umzusetzen. Und da haben sie die TeilnehmerInnen verschiedene Ziele oder verschiedene Themen selber aussuchen können. Und das haben wir dann über einen Zeitraum von circa 8 Wochen quasi umgesetzt. Und das fördert dann natürlich, dass eben Gewohnheiten geändert werden können. Es ist ein Beispiel von mir persönlich, aber ich ist jetzt wirklich schon seit langem nur regional und saisonal. Und das war früher für mich unvorstellbar und mittlerweile ist es aber total normal. Ich denke überhaupt nicht mehr drüber nach. Also ich esse zum Beispiel im Winter keine Tomaten nicht. Und das hat dann aber auch wieder diesen schönen Effekt, dass ich mir dann so richtige Vorfreude habe, wie jetzt, wenn die Tomaten wieder kommen. Also das hat total viel mit Gewohnheit zu tun. Und so kann man das zum Beispiel eben, das haben wir eh auch, dieses inspiriert worden von, das ist schon mal umgesetzt worden an der pädagogischen Hochschule. Und das haben wir auch umgesetzt und haben eigentlich gutes Feedback erhalten.
Wir haben jetzt auch ein paar Challenges schon umgesetzt, genau. Im Rahmen unserer Woche der Nachhaltigkeit. Und unter anderem war ein Thema, da vielleicht wirklich nur kurz erzählen. Wir haben uns überlegt, BHSD aus Dachstein, und haben auch beide Praxisschulen mit einbezogen. Und beide Schulen haben sogar diesen Weg jetzt geschafft. Und zwar ist es uns darum gegangen, vom Hasnerplatz, also wo unsere Hochschule ist, sind es genau 183 Kilometer Richtung Dachstein, Richtung der Talstation der Gondel, um 1303 Höhenmeter. Und bis man an der Spitze vom Dachstein ist. Und wir haben uns gedacht, wir bilden Teams und machen das, wir sammeln Schritte und Höhenmeter. Und wir haben noch bis Freitag Zeit, also wir sind nahezu alle Teams, die gestartet haben, sind schon am Ziel. Und abgeschaut, muss ich jetzt ganz ehrlicherweise sagen, haben wir uns solche Arten von Challenges von der Stadt Graz eben über den Klimapakt, wo die Stadt Graz ja ganz toll versucht, eben bis 2040 klimaneutral zu werden. Die BH Steiermark ist Teil dieses Klimapaktes und wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt bei Beispielen, die wir eben bei den Austauschen so erlebt haben. Und ich darf die Julia bitten, vielleicht das eine oder andere zu erzählen. Wie bringt ihr dazu, eure Mitarbeiter, die Bürgerinnen und Bürger von Graz, ein bisschen nachhaltiger leben zu lassen?
Ja, also ich bin mit das Projekt, über das ich da angestellt bin bei der Stadt, ist so ein 5-Jahres-Förderprojekt. Also ich war davor nicht bei der Verwaltung und habe mir irgendwie gedacht, worauf lasse ich mich ein, was kommt da jetzt? Ich war irgendwie vorher auch selbstständig und habe mir gedacht, ja, irgendwie starr, wie kann man da irgendwie was verändern? Und dann noch dazu irgendwie Haus Graz sind dann in Summe irgendwie 9000 Leute, nur der Magistrat auch 5000 Leute. Wie schafft man da halt irgendwie eine Veränderung? Und dann kommen sofort irgendwie die erste Stimme, ja, man braucht Schulungsmaßnahmen für alle Leute. Und was geht quasi schnell für 5000 Leute ist, du lass die Leute eine Online-Schulung machen. Und das war irgendwie aber für mich und meine Kollegin irgendwie total schnell klar, das wollen wir nicht machen. Das ist irgendwie langweilig und ich glaube auch wirklich, dass andere Ergebnisse zustande kommen, wenn man mit den Leuten irgendwie direkt arbeitet. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, mit einer kleineren Gruppe an Menschen wirklich zu sagen, wir wählen zufällig eine Gruppe an ganz bunt gemischten Leuten aus dem Haus Graz aus und leben mit denen einen Monat möglichst nachhaltig. Und die haben quasi ihren Autoschlüssel abgegeben im Haushalt, die haben auf Fleisch verzichtet, also haben, wir sagen auch manchmal, fleischfrei gelebt und haben aber im Gegenzug von uns Alternativangebote bekommen, also ein Klimaticket, eine Teammitgliedschaft, ein Lastenrad oder was sie halt in ihrem Haushaltsverbund irgendwie gebraucht haben. und haben sie dann eben auch mit Bildungsangeboten, also wir haben Vortragende eingeladen zu den Themen Mobilität, Ernährung, Ressourcen, quasi durch diesen Monat durchbegleitet. Und es hat sich dann so ein bisschen fast zu einer Fastengruppe entwickelt, wo man halt jede Woche zusammenkommt und halt irgendwie darüber redet, wie geht's mir, wie geht's den anderen. Und es ist total schön, dass du das vorher angesprochen hast mit den Schulwegen, weil es war genau so. Es waren eben Menschen, die vorher quasi Tag ein, Tag aus, jedes Jahr mit dem Auto in die Arbeit fahren und dann plötzlich haben wir gesagt, so und jetzt halt zu Fuß. Und dann saßen da diese, ich sag's jetzt so, älteren Männer und haben gesagt, ja, und ich bin gegangen und das waren so viele schöne, wunderschöne Schneckenhäuser auf dem Arbeitsweg quasi vorher. Also es waren total rührende Momente. Das ist jetzt natürlich plakativ, aber es war auch, Leute haben gesagt, sie fühlt sich besser, Sport, waren natürlich Themen und also es sind ganz viele Leute haben sich diese Veränderungen beibehalten. Wir haben den Monat natürlich auch deshalb gewählt, weil wir aus der Verhaltensforschung weiß man, ein Monat ist so das Minimum, das man braucht, wenn man Veränderungen nachhaltig quasi beibehalten will. Danach geht's, also kürzer als ein Monat, da wird es dann schon schwierig, dass man wieder quasi rückfällig wird. Und ganz, ganz viele sind jetzt dabei geblieben, quasi mit dem Rad oder zu Fuß in die Arbeit zu gehen, weil sie eben sagen, ja, es hat den totalen Mehrwert. Und das war das, was wir versucht haben, eben zu zeigen. Wie du sagst, es ist kein Verzicht mit dieser Tomate, sondern du gewinnst quasi die Vorfreude. Und das gibt's eben in so vielen Bereichen, dass man Verzicht ist immer so negativ konnotiert. Und mir kommt vor, im Endeffekt wäre unser Projekt eigentlich fast ein philosophisches, wo es darum eben zu geht, darum geht zu zeigen, dass Verzicht eigentlich was total Positives ist in der Zeit, in der wir leben. Eigentlich ist es ein Riesengeschenk.
Julia Wohlfahrt hat jetzt berichtet aus ihrer Erfahrung in der strategischen Personalentwicklung der Stadt Graz. Schauen wir gleich einmal zur Julia Zotter. Zotter-Schokoladen. Gibt es Ideen, wie man auch deinem Unternehmen Mitarbeiterinnen in ihren Handlungen vielleicht ein bisschen überzeugen könnte, das eine oder andere nachhaltiger zu tun? Muss es Verzicht sein? Ist Verzicht etwas Schlimmes?
Also ich kann mich da nur der Julia anschließen. Wir sollten nicht über Verzicht reden, weil es eigentlich kein richtiger Verzicht ist, wenn ich irgendwie was Positives mache, auch für mich. Es ist ja, wir haben alle nur am Tag 24 Stunden. Und wie ich die verbringe, ist ja meine Lebenszeit, die ich auch positiv gestalten möchte. Ein großer Teil bei unseren Kollegen und Kolleginnen ist zum Beispiel das Essen. Also wir bieten in der Früh schon Frühstück an, unser selbstgebackenes Gebäck und zum Mittag dann Salate und Suppe und Hauptgericht. Und erstens können sie alle beim Kochen zuschauen, also es ist eine offene Küche. Aber gleichzeitig wollen wir auch unser Team dazu animieren, das bewusster Essen. Also es ist einfach so, dass wenn ich mich mit einem selber gemachten Essen von zu Hause halt kalt irgendwo auf die Terrasse setze oder mit einem Sandwich und das schnell irgendwie runter esse, da ist kein richtiger Mehrwert dahinter. Aber wenn ich was frisch gekochtes habe und mich zusammen mit Kollegen und Kolleginnen auch aus anderen Abteilungen zusammensetzen kann und ein bisschen tratschen bei einem guten Essen, dann ist das gut für die Gesundheit. Also für tatsächlich die Gesundheit unserer Mitarbeiter, aber gleichzeitig auch für die Kommunikation im Unternehmen. Wenn man sitzt dann plötzlich mit Leuten zusammen, wo man sich in der Abteilung vielleicht dann aufregt über eine andere Abteilung, die ja so viel leichter hat und wo das Leben ja ganz anders ist. Aber wenn man dann zusammensitzt und einmal ein bisschen drüber tratscht, wie das halt so wirklich ist, dann geht's auch gleich leichter. Also ein bisschen diesen Wert vom Essen wieder im Vordergrund zu bringen, dass ich einfach mehr Freude daran habe. Und das andere sind eben Beispiele bei uns. Also aus meinem persönlichen Umfeld, ich wohne in Feldbach und wir haben so eine kleine Radlgruppe, die zotterten Radler. Und wir fahren gemeinsam von Feldbach rauf in die Firma. Das sind 9 Kilometer, aber es ist eine halbe Stunde bergauf. Also es ist jetzt nicht ohne, aber bei uns haben ganz viele Kollegen und Kolleginnen halt das Bike-Leasing und dann natürlich die E-Bikes. Ich persönlich fahre mit einem altmodischen Bike rauf. Aber es geht da einfach nur darum, wenn man Teil von einer Gruppe ist und jemand schreibt rein, hier morgen in der Früh fahre ich und wir treffen uns zu dem Zeitpunkt, dann ist es viel leichter, sich da dran anzuhängen und mitzufahren und dann redet man halt beim Rauffahren. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde bricht, sondern einfach nur, dass man eine coole Zeit hat beim Rauffahren und dann oben schon animiert ankommt. Und da gibt es halt viele auch kleinere Beispiele, auch von Kollegen und Kolleginnen. Ich habe vor kurzem herausgefunden, wir haben einige, die sich abgesprochen haben, weil sie sich halt auch so kennen. Die haben jetzt mit Line Dance angefangen. Und ganz, ganz viele Hobbys, wo sich halt die Kollegen und Kolleginnen untereinander dazu animieren. Und das ist halt auch ein Produkt dessen, dass viele von unseren Leuten, ob sie jetzt aus der Gegend kommen, die kennen sich ja so auch schon, aber auch unsere slowenischen oder ungarischen Kollegen, die kommen oft aus gleichen Dörfern, fahren gemeinsam in die Arbeit oder reden sich dann eben ab, um gemeinsame Dinge zu machen.
Bei uns haben sich ganz viele Schülerinnen und Schüler abgesprochen, nämlich dass sie in einem Konvoi mit Fahrrädern in die Schule kommen und das für ein halbes Jahr lang zu gewissen Terminen. Und ich finde es total schade, dass die Stadt Graz das vielleicht noch weiterhin unterstützt. Und die Kinder brauchen diese Begleitung. Das habe ich erfahren, wenn die Schule das selbst aufstellen muss, das ist irrsinnig schwer, weil da muss immer jemanden Freiwilligen geben. Und wenn da von außen jemand kommt und das immer anzettelt und wir machen natürlich Werbung dafür, aber diese Gemeinschaft und das gemeinschaftliche Fahren, das war so inspirierend für die Kinder. Die sind im Unterricht angekommen, pünktlich noch dazu, und haben ein Smiley-Face der Sonderklasse gehabt. Die waren mit ihren Eltern, die Eltern haben sich Zeit genommen, mit ihren Kindern mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Und es war irrsinnig schön, das zu begleiten. Und irrsinnig schön, das wahrzunehmen, und das ist eine Lebensqualität. Und da sind wir wieder, wir sind nicht beim Verzicht, sondern wir sind bei einer Einstellung und bei einer Lebensqualität, die sich da entfalten kann, und auf das könnte man eigentlich stolz sein.
Das wäre für mich sowieso ein Thema, mehr Mobilität im öffentlichen Raum, mehr Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich fahre jeden Tag mit dem Zug eine Stunde bis nach Graz zur Arbeit, und für mich ist das Arbeitszeit. Also ich kann dort mit dem Laptop arbeiten, und das funktioniert eigentlich besser, als wenn ich mit dem Auto fahre, würde ich 40 Minuten brauchen und kann nichts arbeiten. Also das wäre ja auch wieder dazu beitragen, dass man sagt, man gewinnt vielleicht ein bisschen Lebenszeit, weil ich statt Autofahren im Zug arbeiten kann.
Also wie gesagt, wir unterstützen das ja natürlich. Wir haben aber auch gemerkt, dass viele Personen nicht von heute auf morgen auf ihr eigenes Fahrzeug, also ihr Auto, wir sagen ja eigentlich immer nur, es ist ein Fahrzeug, im Endeffekt kann man auch sagen, es ist ein Stehzeug, weil 90% der Zeit steht eigentlich das Fahrzeug. Und wir unterstützen es natürlich sehr, wenn unsere Bürgerinnen in der Stadt Graz wirklich mit den Öffis anreisen. Und so wie du sagst, ja, Zugfahrt ist natürlich ein bisschen eine längere Fahrt, aber es gibt genau so viele Grazerinnen, weiß nicht, die von Wetzelsdorf die komplette Linie 7 bis zum LKH fahren. Ja, ist auch einige Zeit da, die man da in der Straßenbahn sitzt und die man durchaus für irgendetwas anderes nutzen kann. Und als Holding jetzt nochmal, also wir haben gesagt, der Umstieg, ja, und der Verzicht auf das eigene Fahrzeug, das ist für viele im ersten Moment ganz, ganz schwierig. Ja. Und darum haben wir uns vor ein paar Jahren auch dazu entschieden, TIM anzubieten. Also hier am Hasnerplatz gibt es ja einen unserer allerersten TIM-Standorte, eben für jene, die halt, wenn sie mal ein Auto brauchen, ja, um jetzt die Oma in Feldbach zu besuchen, ja, und mit der Oma einen Ausflug in die Zotterfabrik zu machen, ja, wo sie halt einfach sagen, na gut, das möchte ich jetzt nicht unbedingt mit den Öffis zurücklegen, dann kommt halt eben TIM ins Spiel. Und wir merken mittlerweile, dass es wirklich in Graz angekommen ist, ja, und 2/3 unserer Kundinnen hat durch TIM oder dank TIM entweder das eigene Fahrzeug verkauft oder sich gar kein neues mehr angeschafft. Und ich habe noch eine tolle Zahl. Wir arbeiten bei uns mit dem Begriff Autoersatzquoten. Ja? Also wie viele Privatfahrzeuge können eben durch TIM ersetzt werden. Und wenn wir da alle Autos, die mit TIM ersetzt werden können, ja, hintereinander auffädeln, dann ergibt sich dort fast eine Strecke von 9 Kilometern. Und das sind doch 9 Kilometer Parkplatz, ja, die man halt eben so nicht mehr braucht und für irgendetwas anderes zugänglich machen kann, ja. Natürlich ist es jetzt 9 Kilometer Strecke, ja, aber generell, wenn man diesen Platz dann anders nutzt für Parks, ja, für irgendwelche Spielplätze oder was auch immer, könnten wir auch schon einiges mehr in Graz bewirken.
Das wäre eigentlich eine tolle Ausblickperspektive. Ich darf vielleicht Julia Lanz noch einmal fragen vom Institut für Medienbildung, wie Wie können wir das den Studierenden vermitteln, dass es eben schon viele Beispiele gibt? Habt ihr da in euren Forschungen auch Ansätze, dass ihr solche Projekte initiiert mit den Studierenden gemeinsam? Wo kann ich vielleicht Geld sparen? Wo kann ich Zeit sparen? Wo kann man da das eine oder andere mit den Studierenden entwickeln, dass man eben auch sieht, wie kann Nachhaltigkeit sich auch positiv auswirken?
Also mit den Studierenden an sich haben wir jetzt gerade noch keine Erfahrung. Bei unserer Fortbildung hat sich an Lehrpersonen gerichtet. Die Studierenden kommen dann erst quasi.
Also ich meine, unter Studierenden meinen wir auch die Studierenden der Fortbildung, unsere Lehrerinnen und Lehrer.
Ich würde jetzt mal sagen, darüber diskutieren. Wir haben in unserer Fortbildung auch ein bisschen so spielerische Methoden auch drinnen gehabt, wie man sich zum Beispiel Zukünfte vorstellt. Da ist dann auch immer das Thema Mobilität dabei. Durch diese Nachhaltigkeitschallenge, also da war eben eine Teilnehmerin, die quasi auch zumindest für eine Strecke auf das Auto zu verzichten, beziehungsweise so aufzustehen in der Früh, dass sie die kürzere Strecke ausgeht.
Aber ich finde, es hat ja mittlerweile schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Ja, also zu meiner Zeit, als ich 17, 18 war, für mich war es ein Geschenk, den Führerschein zu haben. Ja. Und dann halt eben mit dem Auto von der Mama so die ersten Wege zurückzulegen. Und mittlerweile sehen wir aber, glaube ich, schon im Grazer Stadtbild, so die 18-Jährigen, ja, die machen teilweise gar nicht mehr den Führerschein, ja, weil es halt eben wahrscheinlich in der Volksschule schon beginnt, ja, dass man eben alternative Fortbewegungsmöglichkeiten aufzeigt, ja. Und wenn die das dann halt eben so weitertragen können, ist es ja ideal.
Genau. Das ist absoluter Mehrwert im Endeffekt, was ich da mache und auch unsere Studierenden. Also ich bin ganz stark bei den Studierenden in der Berufsbildung. Die sagen mir schon, sie wollen auch keine großartigen Urlaube machen und warum wir so über Flugreisen diskutieren, weil die machen sie eh nicht. Sie gehen in den Stadtpark chillen. Das ist, nehmen vielleicht selbst gekochtes Essen mit und setzen es einfach rein, nehmen ein Buch mit und ist eine ganz tolle Freizeitbeschäftigung und ist eigentlich jetzt sehr nachhaltig, ist auch sehr preiswert und das bringt natürlich für alle etwas.
Ein Punkt, der mir nur wichtig ist zum Erwähnen, ist auch, dass oft Mobilität eben auch ein strukturelles Thema ist und eben nicht nur ein individuelles Thema, weil eben in der Stadt haben uns alle viel leichter, dass wir öffentlich fahren, dass ich zu Fuß gehe, dass ich mit dem Radl fahre, aber eben wenn ich weiter weg wohne und vielleicht nicht so eine gute Öffis-Anbindung habe oder vielleicht nur einmal oder zweimal am Tag ein Bus fahre, tue ich mir natürlich viel schwerer aufs Auto zu verzichten.
Das ist so, wie mir manchmal vorkommt, so mit regionalen Lebensmitteln. Also da ist vielleicht der Vorteil ein bisschen mehr am Land. Also da habe ich vielleicht eher den Zugang. Ich kenne noch jemanden vielleicht, der mir ein Gemüse schenkt, der zu viel hat. Wir haben im Vorfeld schon ganz kurz diskutiert, wie kann ich jetzt selber ein bisschen für meine Ernährung auch ein bisschen beitragen. Da gibt es ja auch in der Stadt Graz jetzt Möglichkeiten, wo man sich selber einen Garten halten kann, oder? Die Julia Wohlfahrt von der Stadt Graz noch einmal ansprechen.
Ja, das ist quasi ein privater Sidestep, aber es gibt so ganz viele Initiativen in der Stadt, Gemeinschaftsgärten, die Stadt aber, glaube ich, tatsächlich fördert, auch monetär das Umweltamt, kann man sich ganz vielen Gruppen anschließen. Da gibt es Gemeinschaftsgärten wirklich vom quasi Kleinstfleck neben dem Radweg bis zu größeren Gärten, wo man sich dazu einbringen kann. Das ist, ja, das ermöglicht einfach viel. Also ich denke, was du sagst, diese strukturelle Frage, es hat einfach nicht jeder die gleichen Möglichkeiten. Das war auch, was ganz stark rauskommen ist da bei unserem Projekt, dem Klimalicht, wo wir die Leute auch diskutieren haben lassen. Das fand ich so, das war so eine unintendierte Nebenfolge irgendwie, dass dann, da hatten wir auch Leute aus Geschäftsführungen dabei und Lehrlinge, also es war wirklich ganz bunt gemischt und dann sagen sie, ja, es ist ganz wichtig und das eigene Gemüse und das Anbauen und der Garten und wir müssen was tun für die Klimawandelanpassung. Und neben ihm saß einer, der sagt, ja, ich wohne in Gries in einer 44 Quadratmeter Wohnung, ich habe keinen eigenen Garten. Und das war so ein starker sozialpolitischer Moment. Kein Buch, kein Zeitungsartikel hätte das irgendwie bewirken können, an Erkenntnis in unserer Gruppe irgendwie zu sehen. Ja, die Rahmenbedingungen machen einfach einen Riesenunterschied und es ist so, wie du sagst, du hast eine Arbeit, wo du quasi deine Stunde Fahrzeit arbeiten verbringen kannst, aber viele Leute können auch nicht im Zug arbeiten. Also es ist schon auch eine Frage irgendwie dann von dem Privileg. Was ich im Fall wichtig finde, ist, dass du hast gesagt, du fährst irgendwie mit. Also ich finde so bei dieser Radgruppe, diese Vorbildrolle, die auch Menschen irgendwie in Führungspositionen haben, das haben wir auch ganz stark gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn du dir nicht so vorkommst, jetzt so locksack wie, ich bin jetzt der Dodel und ich muss mit dem Rad fahren und alle oben fahren noch irgendwie mit ihrem großen Dienstfahrzeug, sondern wenn man quasi sieht, das ist quasi bei allen gleich und das ist irgendwie für alle angenehm, das hat irgendwie einen riesen Unterschied gemacht. Also das finde ich voll wichtig.
Die ganze Geschichte mit dem selber einbringen und auch diese Rahmenbedingungen, die jeder Mensch mitbringt. Ich würde gern noch eine kurze Runde Musik spielen und in der Abschlussrunde wirklich dafür noch einmal ganz kurz darauf eingehen, wo können wir ansetzen, dass wir vielleicht diese Menschen abholen im Bezirk Ries mit 44 Quadratmeter. Braucht es mehr Bewusstseinsbildung? Braucht es mehr Role Models? Kurze Abschlussrunde bei uns im Igelstudio an der BH Steiermark. Wir berichten von unserer Woche der Nachhaltigkeit beim Igel TV Campus Radio Igel an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wir haben eine große Bandbreite an Diskussionsthemen und abschließen wollen wir jetzt mit dem Thema, was könnte man noch an Kleinigkeiten verändern, wo könnte man noch das eine oder andere Schrauberl drehen, damit wir vielleicht noch näher zu bestimmten eigenen gesetzten Zielen kommen. Ist es die 2000 Schritte am Tag mehr oder ist es, dass man einfach diskutiert mit anderen Personen, dass in der Kaffeepause irgendwas das Anreize. Ich darf dann noch einmal in die Runde fragen, wer hätte so schon sich etwas vorgenommen? Es war letzte Woche am 4. Juni war der Tag der Nachhaltigkeit, der Tag des Umweltzeichens. Vielleicht hat der eine oder andere von meinen Gästen heute sich schon irgendetwas vorgenommen für das nächste Jahr, die nächste Zeit. Wir haben gehört, ein Monat ist das Mindeste, was man sich überlegen könnte. Gibt schon die eine oder andere Idee oder ein Beispiel?
Ich glaube, viel sollte man sich überlegen, den Lebensstil zu ändern und ganz viele Projekte diesbezüglich machen, vor allem mit den Kleinsten, mit den Kindern, dass wir gemeinsam Lebenswege beschreiten, gemeinsam Projekte und kleine Ausflüge machen und dort schon auf klimaneutrale Mobilität zurückgreifen. Wir schauen natürlich auch, wenn wir auf Projekttage fahren, dass wir mit dem Zug fahren. Letztes Mal sind wir mit dem Bus gefahren, weil es öffentlich halt sehr, sehr schwer war. Aber wenn man da immer Schritt für Schritt geht und ein gutes Vorbild ist und vielleicht auch die Eltern mit auf den Weg nimmt, ist es eine gute Sache, hier wirkungsvoll zu werden.
Dankeschön, Sonja Zawetanik aus der Praxis Volksschule der Pädagogischen Hochschule.
Also Nachhaltigkeit bzw. ein nachhaltiges Leben ist ja kein Einzelprojekt, ja, sondern für mich ist es immer ein riesengroßer Blumenstrauß, ja, den man halt eben noch immer mit weiteren Rosen und welche Arten von Blumen es halt eben noch dazu gibt, bestücken kann, ja. Und ich glaube, so dieses riesengroße Gesamtpaket, das macht's aus. Und was Nachhaltigkeit für mich auch nicht ist, es ist keine Einbahnstraße. Also man muss, glaube ich, gemeinsam diesen Weg gehen bzw. diesen Weg fahren und dann schaffen wir das.
Dankeschön, Katharina Mayer von der Graz Holding, zuständig für Mobilität. Julia Zotter.
Also ich bin ein sehr verfressener Mensch, das heißt für mich ist die ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, auch weiterhin in der Ernährung selber zu schauen. Also ich esse Fleisch und ich esse Milchprodukte und ich ertappe mich immer wieder, wie ich dann sage, na, das möchte ich jetzt schon noch probieren. Aber eigentlich möchte ich das auch weiterhin zurückfahren. Also mein Ziel ist es zum Beispiel, auswärts Vegetarier zu werden. Da ist mein Bruder zum Beispiel viel weiter, da ist er wahnsinnig konsequent und mein Vorbild in die Richtung. Wir haben unseren eigenen essbaren Tiergarten, dort isst er auch ganz normal. Aber eigentlich, wo er nicht weiß, wo zum Beispiel das Fleisch herkommt, steigt er einfach automatisch auf die vegetarische Alternative um. Und das ist nicht leicht, wenn es neben einem Schnitzel sitzt oder irgendwie gerade voll Hunger hast auf irgendwas Bestimmtes. Aber es ist eigentlich auch sehr belohnend, wenn man es dann geschafft hat. Und es ist gesünder für einen selber. Also ich möchte ein bisschen mehr in die Richtung gehen.
Und es hört sich nicht wie Verzicht an?
Überhaupt nicht. Also ich habe letztens, habe ich einen Gemüsestrudel gegessen, wo meine ganze andere Verwandtschaft sich aufs Schnitzel kaut hat. Zuerst haben wir gedacht, hat das jetzt sein müssen. Aber der war so super, weil das war der Strudel in dem Gasthaus, den die Oma gemacht hat. Und der war knusprig und der war richtig geil gefüllt und das hätte ich vorher sonst nicht gemacht. Und da war ich dann richtig happy und die anderen waren sogar ein bisschen neidisch.
Das nenne ich jetzt einmal auf dem Weg in die richtige Richtung. Julia Lanz aus dem Institut für Medienbildung.
Genau, ich war letzte Woche beim Klimaspaziergang in Graz vom Klimabündnis und da habe ich auch gelernt, dass eben Ernährung einer von den Bereichen ist, wo man am meisten individuell ändern kann. Zum Beispiel eben, wenn man auch sagt, man isst jeden Tag Fleisch, vielleicht nur jeden zweiten Tag Fleisch essen oder so. Und ich glaube, für mich ist das auch ein Bereich. Ich esse zwar kein Fleisch, aber trotzdem Milchprodukte, was ja auch vom Rind kommt. Und da vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Und da ist mir abschließend auch noch wichtig zu sagen, weil ich eingangs diese Low- and High-Hanging-Fruits erwähnt habe, dass es eben gesellschaftlich gesehen viel mehr Sinn macht, wenn viele Personen die Low-Hanging-Fruits umsetzen, was für sie leicht zum Umsetzen ist, als vielleicht einen Tag weniger Fleisch in der Woche essen oder zwei, als wie wenn sie ein paar wenige wirklich das Leben umkrempeln und für sie wirklich eine richtige Anstrengung, Belastung wird. Genau, also es ist gesamtgesellschaftlich gesehen, bis wenn ganz viel Menschen die kleinen Dinge umsetzen.
Wir haben ja beim Blumenstrauß, also ganz viele, und das muss ja nicht gleich ein Rosenbouquet sein, sondern es können ja auch viele Feldblumen sein. Und dann ist vielleicht, fühlt es sich nicht wie Verzicht an. Julia Wohlfahrt aus der strategischen Personalentwicklung der Stadt Graz. Ihr habt sicher viele Menschen, die Sie erreichen könnt. Was wäre so dein Zugang?
Ja, da gibt es auch sicher ganz viele Bereiche, wo ich noch was machen kann. Ich glaube, was man vielleicht da auch immer sich denken kann, ist, dass nicht immer Sachen sein müssen, eben wo man quasi was verzichtet oder was anders macht, sondern es gibt ja auch dieses Konzept des ökologischen Handabdrucks als Gegenteil zu diesem Fußabdruck und dass man sagt, der Handabdruck ist das, was ich quasi positiv bewirken kann mit meinem Tun und da habe ich mir jetzt vorgenommen, der Stadt, also meinen Kolleginnen und Kollegen vom Straßenamt mal zu sagen, dass wir noch einen weiteren Fahrradabstellplatz in meiner Straße brauchen, weil der, wo ich mein Rad immer abstellen will, der ist glücklicherweise immer extrem überfüllt. Und das wäre einfach super. Und genau, das ist auch was man sich einfach vornehmen kann, wenn quasi das gerade nicht so möglich ist, dass man aufs Auto verzichtet oder was anderes nutzt, dass man einfach sagt, na gut, aber dafür setze ich mich jetzt für was ein oder spreche eben drüber mit Leuten, weil oft kommt man erst dann drauf, dass man das eigentlich ähnlich sieht, aber wenn man es nicht anspricht, dann hört man immer nur die Leute, die halt am lautesten reden. Also das wäre so meine Sache, die ich mir vornehme, dass ich einen Radlständer in unsere Straße bringe.
Der positive Handabdruck ist auch das, was wir in der Pädagogischen Hochschule Steiermark ganz stark versuchen, Multiplikatorinnen auszubilden, fortzubilden, weiterzubilden, die dieses Thema in die Schulen tragen, die dieses Thema auch in ihren Bekanntheitskreis, bei ihren Freunden und Verwandten jetzt den Leuten nahebringen. Und das sehen wir als unseren Auftrag und mit dem wollen wir auch diese Woche der Nachhaltigkeit beginnen, die ja bei uns an der Hochschule heute startet. Und in diesem Zusammenhang darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch allen für diese anregende Diskussion. Wir wollen, liebe Sonja Zawadanik, das nächste Jahr wieder eine Woche der Nachhaltigkeit starten und ja, immer mehr und mehr Personen mit diesem Thema erreichen. Und vielleicht darf ich euch im nächsten Jahr wieder einladen, bei uns an der Hochschule mitzudiskutieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Stunde Nachhaltigkeit von der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Radio Igel Campus TV. Wir grüßen Sie alle aus der Stadt Graz, die ein bisschen nachhaltiger geworden ist mit unserer Stunde zu dieser Diskussion. Dankeschön.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.